Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Viscom, dem Podcast aus dem Zeitverlag rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit der Idee aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Prohner und ich verantworte unter anderem die Wissenschaftsthemen und bin Host dieses Podcasts Zeit für Viscom. Ich freue mich sehr, dass wir heute nach einer Pause von fast einem Jahr die zweite Staffel Zeit für Viscom wieder aufleben lassen. Mit einer tollen Gesprächspartnerin und einem spannenden wie auch aktuellen Thema für die Wissenschaftskommunikation. Frau Dr. Sabine Helling-Mögen ist heute mein Gast. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie sind seit 2015 administrativer Vorstand des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen, der Helmholtz-Gemeinschaft, und damit eine der Top-Wissenschaftsmanagerinnen in der außeruniversitären Forschungslandschaft. Sie verantworten dabei insbesondere die Bereiche Finanzen, Einkauf, Drittmittel, Recht und Infrastruktur und auch das Thema Personal. Und das steht auch heute für unser Gespräch im Vordergrund. Sie sind promovierte Juristin und haben Ihre Laufbahn im Wissenschaftsmanagement als Referentin im Deutschen Krebsforschungszentrum gestartet, waren dann in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft und dabei auch verantwortlich schon für wissenschaftspolitisch-administrative Fragestellungen. Und der Aufbau der Helmholtz-Akademie fiel auch in diese Zeit. Das war, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre.
Ja, genau. 2006.
Dann haben Sie einen Wechsel vorgenommen und sind in die freie Wirtschaft gewechselt.
Genau, ja.
Dann waren Sie bei MLP einmal im Bereich der Finanzdienstleistungen unterwegs, die andere Seite gesehen, und sind dann aber wieder zurückgekommen. Wieder ins Wissenschaftsmanagement eingestiegen mit all dem Know-how und der Erfahrung. Und ich freue mich deshalb sehr, dass Sie jetzt als Sprecherin der kaufmännischen Geschäftsführer mit hier sind, auch Mitglied im Präsidium der Helmholtz-Gemeinschaft, Mitglied im Kuratorium der DZNE-Stiftung sind und viele weitere Tätigkeiten im Wissenschaftsmanagement ehrenamtlich und hauptamtlich mit bekleiden. Wir wollen also heute über das Thema Wissenschaftskommunikation und Employer Branding in Wissenschaftseinrichtungen sprechen. Das liegt nicht unbedingt auf der Hand, wenn man über Wissenschaftskommunikation spricht, aber, und Sie schütteln schon den Kopf für alle Hörer, die Sie jetzt nicht sehen, für Sie ist es ein durchaus naheliegendes Thema.
Ja, also wie Sie schon gerade gesagt haben, vielleicht auf den ersten Blick zwei vollkommen getrennte Themen, aber wenn man sich die genauer anschaut, dann sind es wirklich zwei Seiten ein und derselben Medaille, nämlich mit dem Employer Branding hat man ja sozusagen die Marke und das Markenversprechen, mit dem man für Mitarbeitende wirbt in einer Forschungseinrichtung, und die Wissenschaftskommunikation. Damit kommuniziert man in die Gesellschaft rein, in die Öffentlichkeit, was man als Wissenschaftseinrichtung beforscht, welche Erkenntnisse man aus der Forschung gewinnt. Damit unterscheiden wir uns auch gar nicht so sehr von anderen Unternehmen, die ja vielleicht auch für ihr Produkt werben und damit dann auch diejenigen anziehen, die für dieses Produkt arbeiten wollen.
Also damit gar nicht mehr so viel Unterschied. Man spricht über das, was man tut.
Genau.
Auch wenn es vielleicht kein Produkt im herkömmlichen Sinne ist, sondern Erkenntnis oder Forschungsprozesse auch an der Stelle. Warum ist es heute so wichtig und vielleicht gerade auch für Wissenschaftseinrichtungen wichtig, sich diesem Thema zu nähern?
Beides ist ja enorm wichtig. Also es ist enorm wichtig, der Gesellschaft zu berichten über das, was wir beforschen, sie mitzunehmen bei den Fragestellungen und bei den Ergebnissen. Und wir haben ja nicht zuletzt in der Corona-Pandemie gelernt, Ergebnisse brauchen ja dann auch immer noch Interpretation und Hilfestellung. Ja, also es ist nicht einfach damit getan, irgendein Ergebnis zu publizieren und zu sagen, das ist es schon, sondern man muss es auch irgendwie erklären und einordnen und sortieren. Also das ist von daher eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt enorm an Bedeutung gewonnen hat. Und natürlich auch, um für die gesellschaftliche Akzeptanz zu werben, Gelder in die Forschung zu investieren. Auf der anderen Seite ist es der viel zitierte Fachkräftemangel, der auch in der Wissenschaft herrscht. Ja, der demografische Wandel lässt, glaube ich, keine Branche aus. Und von daher sind wir auch immer auf der Suche nach den exzellenten Forschenden weltweit, aber natürlich genauso nach den Mitarbeitenden, die dann die Forschung unterstützen, sei es direkt im Betreiben der Wissenschaftsinfrastruktur oder natürlich auch in der Personalabteilung, in der Einkaufsabteilung. Und von daher ist Kommunikation nach außen über das, was wir tun, extrem wichtig für beide Aspekte.
Sie haben gerade schon angesprochen, die Zielgruppen, gerade auch als Wissenschaftseinrichtung, sind sehr vielfältig. Also es ist einerseits auch die internationale Perspektive, was sicherlich auch für Kommunikation gewisse Implikationen immer noch mal mit sich bringt.
Natürlich,
es ist aber auch die Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft, also Infrastruktur und Forschen an der Front, nenne ich es jetzt mal.
Genau.
Bringt das besondere Herausforderungen auch für das Thema Marke und Markenaufbau mit sich?
Ja, ich denke schon. Also in der Wissenschaft klassischerweise etablieren sich über die wissenschaftlichen Publikationen sogenannte Wissenschaftscommunities. Also die Forscher der Neurodegeneration, wie jetzt bei uns in unserem Feld, die kennen sich im Zweifel weltweit und wissen schon voneinander. Da baut man im Grunde genommen schon eine Marke auf über die Publikationen, über die wissenschaftlichen Aktivitäten, über Konferenzen, die weltweit stattfinden. Ganz anders dann für die Personen, die Mitarbeitenden, die wir rekrutieren, für die Administration. Die rekrutieren wir im Zweifel eher lokal, auf jeden Fall eher auch national. Da muss man auch dann erstmal erklären, wer sind wir, was machen wir, was ist unser Ziel. Und da konkurrieren wir im Zweifel vielleicht mit einer öffentlichen Einrichtung in einem ganz anderen Gebiet oder mit der freien Wirtschaft. Also ein Einkäufer kann zu uns kommen, er kann aber auch vielleicht in einer kommunalen Behörde arbeiten oder aber auch in einem Unternehmen. Und von daher müssen wir unsere Kommunikation ein bisschen diversifizieren.
Und letztlich aber doch, ich weiß nicht, wie Ihr Blick darauf ist, etwas recht Neues in der Wissenschaftslandschaft, oder? Also Sie haben ja jetzt die Unternehmenswelt schon gesehen. Bei MLP gab es das wahrscheinlich schon, auch vor einigen Jahren, dass man sich mit dem Thema Arbeitgebermarke beschäftigt hat.
Ja.
Wie ist so Ihr Blick auf die Wissenschaft gesamt vielleicht an der Stelle?
Im Hinblick auf das Employer Branding, wie man damit umgeht.
Ja,
ich denke, das hat in den vergangenen 7, 8 Jahren, glaube ich, an Intensität zugenommen. Also es bahnte sich ja schon so langsam an, dass es immer schwieriger wird, Mitarbeitende zu gewinnen. Und da haben wir uns eigentlich schon früher auf den Weg gemacht. Und ich glaube, mittlerweile kann keine Organisation, auch nicht mehr in der Wissenschaft, keine Universität mehr ohne dieses Thema leben. Das heißt, man muss sich eben wirklich einmal bewusst werden, was ist sozusagen die Hauptbotschaft, mit der man nach außen tritt. Das fällt uns wahrscheinlich in der Helmholtz-Gemeinschaft insgesamt immer leichter, weil wir alle missionsgetrieben sind. Also wir sind meistens das Zentrum für, in unserem Fall das Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen oder das Deutsche Krebsforschungszentrum oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da kann man immer schon relativ schnell einen Purpose, einen Claim, eine Mission in den Raum stellen und darum herum die Kommunikation aufbauen. Aber auch andere Organisationen, andere kleinere Forschungszentren haben sich auf diesem Gebiet jetzt mittlerweile so positioniert, dass sie Wissenschaftskommunikation und Kommunikation, um Mitarbeitende zu rekrutieren, gemeinsam sehen. Also nur dann ist man wirklich auch erfolgreich.
Ja, das ist ganz spannend, weil Sie etwas sagen. Viele denken sofort an Marketing, was nach außen geht. Aber so dieses, erstmal brauchen wir unsere Mission, unsere Wurzelarbeit sozusagen. Wofür stehen wir? Und was ist sozusagen der Kern dessen, was uns umtreibt, um dann eben zu sagen, man kann es entweder nach innen in die Einrichtung oder dann auch nach außen tragen. Also insofern auch internes Employer Branding und externes Employer Branding wahrscheinlich machen. Also
absolut.
Sehen Sie da so diese Unterscheidung? Ist es auch etwas, was nach innen wirkt?
Ja, unbedingt. Ich muss innen anfangen. Ich muss im Grunde genommen einmal analysieren, wer sind wir, wofür stehen wir? Wie ticken wir als Organisation? Wie arbeiten wir zusammen? Was ist uns wichtig? Was unterscheidet uns auch von anderen? Und im Grunde genommen damit dann auch nach außen treten. Weil es bringt nichts, wenn Sie sich eine x-beliebige Marketingkampagne konzipieren lassen, die vielleicht schön klingt, aber die dann überhaupt nichts mit Ihnen zu tun hat. Weil jeden, den Sie damit erfolgreich anziehen, merkt innerhalb kurzer Zeit, nee, so ist es ja gar nicht und ist dann im Zweifel auch wieder weg. Also es muss wirklich von innen her kommen, es muss authentisch sein. Letztendlich sind die Mitarbeiter die besten Markenbotschafter. Ja, um das dann auch langfristig und authentisch wirken zu lassen. Und wenn Sie das haben, dann gehen Sie damit nach außen. Natürlich ist der Hauptakteur ist die Personalabteilung zusammen mit der Kommunikationsabteilung. Also es ist extrem wichtig, dass diese beiden Abteilungen sehr eng miteinander sich austauschen und auch zusammenarbeiten und praktisch Hand in Hand agieren. Aber sie tun das nicht alleine, damit es authentisch ist. Brauchen wir natürlich die Mitarbeiter selber, die auch in sozialen Medien oder sonst wo das Zentrum bekannt machen.
Und dann ja wirklich auch Botschafter sind, die das Ganze nach außen tragen, sozusagen. Genau. Die Corporate Influencer, die dann Absolut. Nach außen hin kommunizieren können. Es zeigt ganz schön eigentlich, wie so ein Prozess idealtypisch abläuft. Man hat Kommunikation und Personal an Bord, was ja auch vielleicht bei Helmholtz mit den großen Einrichtungen noch eher gelernter ist, aber je kleiner Einrichtungen werden oder wenn man sich Hochschulen anschaut, vielleicht auch Universitäten an der einen oder anderen Stelle, sind es doch ja auch manchmal sehr getrennte Verwaltungseinheiten bislang. Also dass man sagt, die Kommunikation macht Kommunikationsaufgaben und HR hat Personalaufgaben und hier erstmal den Connex herzustellen und dann aber auch die Mitarbeitenden mitzunehmen. Gibt es da Tools oder gibt es da Methoden, die Sie erlebt haben, wo Sie sagen, so kann das gut funktionieren? Kann man das mit Workshops vorantreiben? Also was wäre da so Ihr Zugang, wo Sie sagen, so könnte man sich das vorstellen?
Ja, wenn man mal von der einzelnen Einrichtung ausgeht, dann sind Workshops immer der Anfang dessen, um überhaupt nochmal von den verschiedenen Perspektiven her zu sagen, das ist unser Ziel. Und übrigens, liebe Kommunikationsabteilung, wenn du nach außen gehst, denk auch immer mit, dass du an potenzielle neue Kolleginnen deine Botschaften sendest und umgekehrt an die Personalabteilung. Wenn du Personalmarketing machst, denk immer daran, du machst das für eine Forschungseinrichtung. Du machst es für Forschende, du machst es aber auch für Mitarbeitende, denen es eben nicht egal ist, für wen sie jetzt in der Einkaufsabteilung arbeiten, sondern die vielleicht besonders motiviert sind, dass sie in einer Forschungseinrichtung arbeiten, weil ihnen das Forschungsthema auch so am Herzen liegt, dass sie da einen Teil dazu beitragen wollen. Also einen Workshop zu haben, ist, glaube ich, immer der beste Beginn für einen Prozess. Idealerweise definiert man auch gemeinsame Projekte, wo man dann Mitarbeiter aus der Kommunikation und der Personalabteilung zusammen nimmt und sagt so, und ihr arbeitet jetzt hier bitte mal dran. Das ist also so die Zentrumsperspektive. Jetzt im Hinblick auf die Helmholtz-Gemeinschaft haben wir natürlich das große Glück, wir sind 18 Forschungszentren, sehr unterschiedlich in unseren Forschungszielen, aber auch in unserer Größe, groß und klein, aber haben eben, wie ich eingangs sagte, alle unsere Mission und haben uns ja zusammengeschlossen in einer Gemeinschaft. Und veranstalten zum Beispiel dieses Jahr eine erste Recruiting-Konferenz. Und diese Recruiting-Konferenz ist genau dafür gedacht, dass wir dann Mitarbeitende aus den Zentren einladen, aus den Personalabteilungen, Personalentwicklung, aber eben auch Kommunikation, die alle mal zusammenbringen, dass sie sich austauschen zu Best Practice, dass die sich vernetzen, was läuft gut, was kann man adaptieren. Das machen wir natürlich auch. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass wir diese Chance haben in der Helmholtz-Gemeinschaft.
Weil Netzwerke wahrscheinlich alles sind. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon der erste Tipp, weil wir immer sagen, aus der Praxis für die Praxis, was kann ich denn jetzt für mich mitnehmen? Vernetzt euch. Also diese Plattform, das wollen wir ja auch sein zum Teil, dass wir durch den Podcast hier auch eine Art der Vernetzung herstellen. Genau. Also wer jetzt im Nachklapp auch sagt, er hat Interesse oder hat Fragen, da stellen wir natürlich auch immer gerne nochmal den Kontakt her. Und dann ist das sicherlich auch möglich.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt haben Sie auch schon gesagt, für die Wissenschaft ist es natürlich auf der einen Seite, würde ich jetzt sagen, relativ leicht, eine Mission zu definieren, weil man per se einen gewissen Purpose hat, einen gesellschaftlichen Auftrag, eine positive Wirkung. Und gerade auch in vielen Debattenbeiträgen über nachwachsende Generationen sagt man ja auch, Purpose wird immer wichtiger bei der Entscheidung für Arbeitsumgebungen, Arbeitsstellen. Was wird nach außen noch kommuniziert im Employer Branding einer Wissenschaftseinrichtung? Es sind die Werte einerseits, aber jetzt gibt es ja auch gewisse Herausforderungen, sage ich jetzt mal, des öffentlichen Dienstes beispielsweise. Wie geht man damit um?
Also ja, wenn Sie sagen Herausforderungen des öffentlichen Dienstes, meinen Sie vielleicht die Gehaltsspannen, die möglichen Gehaltsspannen, die nicht ganz so groß sind wie in der freien Wirtschaft?
Zum Beispiel, ja.
Das würde ich jetzt als eine Herausforderung in der Tat sehen. Wir haben aber auch natürlich andere Themen, die im ersten Moment als Herausforderung wahrgenommen werden, aber sie es vielleicht gar nicht sind. Also insgesamt würde ich sagen, immer möglichst transparent und auch da authentisch kommunizieren. Sagen, das sind unsere Rahmenbedingungen, das können wir bieten, das bieten wir euch an. Und ich glaube, das ist immer der wichtigste Schritt. Also neben der Tätigkeit oder der Kernmission sind es dann zum Beispiel Karrierewege, Möglichkeiten, wie gestalte ich meine Karriere? Vor allem natürlich für die Wissenschaftler, die ja oft sehr jung zu uns ins Zentrum kommen, wir ihnen auch keinen unbefristeten Vertrag anbieten, weil das auch nicht so Teil der wissenschaftlichen Karriere ist, zumindest am Anfang nicht. Aber umso wichtiger ist es zu sagen, wenn wir dir nicht den unbefristeten Vertrag anbieten, dann haben wir aber zum Beispiel ein Career Center, was sich in der Entwicklung deiner Karriere begleitet, dir Hilfestellung gibt und dich auf jeden Fall so durch das System führt, dass dir alle Optionen offenstehen. Also das sind zum Beispiel solche Dinge, die man natürlich kommuniziert. Oder aber die Helmholtz-Akademie für Führungskräfte, die Sie am Anfang erwähnt haben. Das ist ja auch super attraktiv für Nichtwissenschaftler. Jemanden, der zu uns kommt als Teamleiter im Einkauf oder in der Finanzabteilung. Wenn ich dem sagen kann, also wir sind hier das Zentrum, aber übrigens noch Teil einer Gemeinschaft und wir haben die Möglichkeit, dich zu dieser Akademie zu senden. Das sind wichtige Dinge, die wir natürlich nach außen kommunizieren. Diese Rahmenbedingungen, ja, die Sie angesprochen haben, die Gehaltsspanne, das ist ein Thema, da muss man einfach ehrlich mit umgehen. Auf der anderen Seite kann man immer sagen, wenn ihr im öffentlichen Bereich arbeitet, habt ihr jeweils trotzdem eine perspektivische Sicherheit. Ja, also es wird nicht von heute auf morgen alles umgekrempelt, sondern gerade in der Forschung haben wir Projekte, da braucht man einen langen Atem, da arbeitet man länger auf ein Ziel hin. Das ist ja auch wiederum ein Wert an sich. Also auch da wieder vieles, was für den einen erstmal als Problem oder Herausforderung ist, ist für den anderen vielleicht am Ende doch genau das Richtige. Und er sagt, ja genau, das ist mein System, hier kann ich mich wohlfühlen.
Was wiederum zeigt, es sind genau die richtigen Zielgruppen, die man sich dann anschaut und ansprechen muss, die dann zu einem selbst passen und zum jeweiligen System. Kommunikation bewegt sich ja, gerade die Wissenschaftskommunikation, oft auch im Spannungsfeld einerseits zwischen, ja, ich nenne es mal Reputationskommunikation, also Einrichtungen kommunizieren für sich, um eine Reputation aufrechtzuerhalten. Und dann auf der individuellen Perspektive Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sagen, ich kommuniziere neutral. Meine Forschungserkenntnisse, meine Forschungsergebnisse sind sehr stark vielleicht auch auf Ergebnisse aus und gar nicht so sehr auf Prozess oder Umfeld. Ist das eine Herausforderung auch im Employer Branding genau, dass man sagt, wir können unsere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen vielleicht gar nicht so sehr alltäglich nutzen, weil sie gar nicht so sehr die Reputationskommunikation im Blick haben, sondern mehr ihre individuelle Reputation oder auch ihre Erkenntnisse ihrer eigenen Forschung statt der Institution?
Ja und nein. Also ich denke, man muss sich dessen bewusst werden. dass wer seine eigenen Forschungsergebnisse kommuniziert, dass man ihm natürlich nicht reinredet und sagt, du darfst nur das und das sagen oder du musst es unbedingt so sagen. Wenn man aber ein Angebot schafft und sagt, also wir als Zentrum bieten wir dir eine Plattform und es wäre aber super, wenn du dran denkst, bei deinen Hashtags in Social Media Kommunikation auch diesen und jenen Hashtag zu verwenden oder wenn du eine Präsentation auf einer Konferenz hältst, denk dran, nimm unser Logo oder nimm auch die neueste PowerPoint-Vorlage. Also manchmal sind es so banale Dinge. Mhm. Aber wenn man das praktisch auch als Angebot formuliert, wird es ganz oft auch wahrgenommen. Ja, also ich halte wenig davon, immer mit dem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, du darfst dies oder das. Das ist ohnehin im akademischen Bereich nicht wirklich akzeptiert oder willkommen. Wenn man aber zusammenarbeitet und wenn dann gerade, das ist eine Aufgabe vor allem der Kommunikation, Angebote zu schaffen, auch Trainings, Coachings, wirklich eine Unterstützung zu geben, dann wird die in den allermeisten Fällen dann auch wahrgenommen.
Mhm. Ist es auch etwas, was mehr und mehr Wertschätzung erhält, nicht nur als nice to have im Wissenschaftssystem, sondern als wirklichen Kern der eigenen Aufgabe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen? Wenn man jetzt sagt, die Institutionen kriegen mehr und mehr Herausforderungen, gute Mitarbeitende zu gewinnen, was ja aber eine essentielle Aufgabe ist, könnte man ja sagen, Wissenschaftskommunikationsfunktion wird wichtiger und die Wichtigkeit des Ganzen wächst. Ist das so oder ist es immer noch ein nice to have?
Also aus Sicht der Organisation ist es auf jeden Fall immer wichtiger. Also gerade in den heutigen Zeiten, in denen wir so viele Themen haben in der Gesellschaft, ist es natürlich wichtig, dass wir den Wert von Forschung und Wissenschaft immer hochhalten und auch daran erinnern, dass wir die Probleme und Krisen, mit denen wir uns im Moment konfrontiert sehen, vielleicht ein Stück weit lösen können durch die Forschung, in die wir heute investieren, dass wir sie morgen eben nicht mehr haben oder zumindest Krisen von morgen bestenfalls schon vermeiden. Also Wissenschaftskommunikation in die Gesellschaft ist extrem wichtig und wird immer wichtiger. Die Kommunikation jedes Einzelnen, ich glaube, das ist so eine Typfrage. Das gab's schon immer und gibt schon immer natürlich auch unterschiedliche Kommunikationstypen. Der eine, der einfach für sich und sein Thema brennt und sagt, ich mach das jetzt und erst wenn ich die tolle Publikation habe, dann gehe ich damit irgendwie vielleicht raus. Und die anderen, die das vielleicht auch eher spielerisch sehen und gerne darüber kommunizieren, auch immer mal wieder. Es ist ja auch ganz einfach mittlerweile über LinkedIn, über andere Posts sich und das Thema bekannt zu machen. Und da entsteht dann im Grunde genommen eine Win-Win-Situation. Wenn diese Kolleginnen und Kollegen auch wirklich bereit sind, darüber zu berichten, auch mal bereit sind, eine extra Zeit zu investieren und mal vielleicht auch in neue Formate zu gehen, auch wirklich nochmal Zeit sich zu nehmen, um auch Dinge zu erklären und einzuordnen. Dann gibt es natürlich am Ende gibt es auch immer das zweischneidige Schwert. Jeder Forschende, jeder Wissenschaftler, der nach außen tritt und sich bekannt macht, wird natürlich auch attraktiv für andere.
Mhm. Ja, das ist dann auch eine Form von individuellem Employer-Branding, die eigene Arbeitgebermarke.
Genau, das ist dann mehr so dieses Employee-Branding. Aber genau, Employee-Branding. Okay. Das ist eigentlich völlig okay. Ich glaube, man muss einfach die Dinge bewusst zusammen denken. Und immer wieder darauf aufmerksam machen, zu sagen, hier, wenn ihr schon aktiv seid, es zahlt nicht nur auf die eine Sache ein, sondern es zahlt auf die andere Sache ein.
Die Erfahrung zeigt ja, der eine kommuniziert mehr, der andere kommuniziert weniger und die Vielfalt der Formate hat extrem zugenommen. Also genau. Sie haben schon von LinkedIn gesprochen, die klassischen Medienformate, aber auch die Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen, so wie wir das ja jetzt auch gerade tun, sodass die Formatvielfalt immer größer wird. Also WissenschaftlerInnen haben den Nutzen daraus, dass sie selbst auch attraktiv sind für andere. Mhm. Gibt es auch einen institutionellen Vorteil für den einzelnen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wieder das Erklären von wissenschaftlichen Fragestellungen, das ist also auch in die Institution hinein. Mhm. Also es ist ja auch so, nicht jeder kann automatisch erklären, was in der Arbeitsgruppe X und Y geforscht wird. Ja, also auch immer wieder in die eigene Organisation hinein zu erläutern, Mensch, wir forschen an diesen Themen und wir forschen hier oder übrigens, das ist diese eine kleine Baustelle und da ist die andere und gemeinsam wird sozusagen ein großes Ganzes. Das ist schon mal extrem wichtig. Da sind wir wieder bei dieser Kommunikation nach innen. Und mittlerweile, glaube ich, ist es zumindest auch für die jungen Forschenden von heute unerlässlich, diese Kommunikation auch zu üben und zu trainieren. Und in unserem Karrierecenter haben wir auch extra Angebote, zum Beispiel Trainings, wie gestalte ich einen TED-Talk? TED-Talk, das sind solche Kommunikationsformate, dass ich vielleicht in 20 Minuten mit einfacheren Worten erkläre, woran ich forsche. Ja, das kann man trainieren. Da haben wir zum Beispiel Trainings und machen dann so eine Art Wettbewerb. Ja, und dann stehen da mal nacheinander, treten dann mal 5 junge Forschende auf und erklären dann wirklich nach dieser Schulung beeindruckend professionell, woran sie forschen. Dass man dann sofort danach sagen würde, ja, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und das kann man dann auch immer wieder einsetzen. Das haben wir dann zum Beispiel eingesetzt für unseren Tag der offenen Tür. Da sind dann nochmal quasi die Sieger aus dem Contest sind dann nochmal aufgetreten. Und das macht ja auch, am Ende macht das auch einen Riesenspaß. Es ist zwar erstmal Aufwand für alle, ja, auch dieses Trainieren und das Vorbereiten und immer wieder sich auch mit neuen Kommunikationsformaten auseinanderzusetzen. Aber am Ende macht das Spaß, weil man das Gefühl hat, aha, jetzt haben auch andere verstanden, was wir machen, warum etwas gemacht wird, wohin es führt. Und da sind wir dann wieder bei dem Purpose, den Sie auch angesprochen haben. Der ist eben so, so enorm wichtig.
Und das zeigt auch natürlich ist es eine Ressource, die auch einen gewissen Ressourceneinsatz bedarf, aber es hat eben auch einen Nutzen und zwar individuell, dann für die Organisation intern. Ich finde, diese Perspektive wird öfter auch noch außen vor gelassen, dass man sagt, es ist auch ein relevantes Tool der internen Kommunikation und dann natürlich nach außen, Tag der offenen Tür. Und als zweiten Tipp würde ich jetzt auch nochmal mitnehmen, das, was Sie gerade angesprochen haben, recyceln und zwar im positiven Sinne recyceln. Also nicht immer wieder neu anzufangen, sondern wirklich die Formate so auch stringent durchzudeklinieren, dass man Dinge wiederverwenden kann für innen, für außen, in Trainings und damit natürlich dann auch wieder Ressourceneinsatz spart.
Am Ende führt ja Recyceln auch dazu, dass die Botschaften stringenter werden. Von daher spart man sich auf der einen Seite vielleicht die ein oder andere Ressource, wird aber auf der anderen Seite dann hoffentlich auch sogar noch glaubwürdiger.
Und es ist ja letztlich der Kern zum Beispiel von agilem Arbeiten aus der Wirtschaftsperspektive betrachtet, zu sagen, ich gehe erstmal mit etwas nach außen, was vielleicht noch nicht perfekt ist. Das ist natürlich in der Wissenschaft oft der Anspruch schon an Perfektion und Exzellenz im ersten Schritt. Dann aber zu sagen, ich verwende es wieder, ich justiere nach, ich schärfe nochmal auch in der Kommunikation und nähere mich dann immer mehr einem idealen Ergebnis. Also vielleicht ist das auch ein Takeaway fürs Employer Branding oder den Markenaufbau, dass man sagt, ich schärfe meine Kommunikation.
Absolut. Also da haben Sie gerade was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Das ist natürlich das Dilemma eines jeden Forschenden, wenn er über seine Forschung spricht, dass meistens das Thema extrem komplex ist und man eigentlich ganz, ganz viel Zeit braucht und auch auf der anderen Seite spezifische Kenntnis, damit man es auch richtig kommuniziert, damit man es nicht irgendwie verkürzt oder falsch darstellt. Und den einen oder anderen hält es dann davon ab zu sagen, naja, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, wirklich ganz zutreffend zu kommunizieren, dann kommuniziere ich lieber gar nicht. Und wenn man dann sagt, naja, jetzt lass uns einmal überlegen, was wären denn Formate, wo wir mal ausprobieren, wie es gehen könnte, ohne dass gleich am nächsten Tag irgendwie eine große Schlagzeile ist, Forscher XY hat Heilung gefunden oder sonst irgendwas Bahnbrechendes. Also dann wirklich zu überlegen, was sind die Formate, wo man sich mal ausprobieren könnte. Und das wäre dann zum Beispiel vielleicht im Employer Branding, also in der Kommunikation Richtung zukünftige Mitarbeiter, um dann zu sagen, okay, und dann schärfen wir nach und nach und entwickeln dieses Thema irgendwie weiter.
Also eine klare Chance fürs Employer Branding als Kommunikationsfeld, was nicht zentral vielleicht die eigenen Inhalte berührt sofort. Also insofern ja, genau. Eine tolle Spielwiese. Finde ich, ist eine ganz große Chance. Jetzt, was sind vielleicht auch Herausforderungen in der konkreten Umsetzung beim Employer Branding? Was braucht es vielleicht auch an Ressourcen in der Verwaltung nochmal on top?
Genau, es ist eine zusätzliche Aufgabe. Mhm. Wie immer, wie überall hat man natürlich das Credo, jeder Euro soll möglichst in die Wissenschaft direkt fließen und nicht in zusätzlichen Aufbau von Stellen in der Verwaltung oder in Stabsstellen. Aber am Ende muss man ja dann auch immer mal die Rechnung machen, an welcher Stelle würden wir Geld in die Hand nehmen müssen, wenn wir das nicht machen. Also ganz konkret, ein Employer Branding macht man, um neue Mitarbeitende zu gewinnen, und zwar die richtigen, die Exzellenten, die genau passen. Wenn wir das heutzutage nicht machen würden, würden wir einfach nicht die richtigen Mitarbeiter finden. Ja, wir würden einfach niemanden finden, wir könnten unsere Stellen nicht besetzen. Wir hätten dann enorme Kosten, entweder indem wir ganz oft Headhunter einsetzen würden, die aber vielleicht auch nicht zu dem Ergebnis führen, oder aber Kosten dadurch verursachen, dass einfach Stellen unbesetzt bleiben. Und da muss man dann einfach auch die Rechnung aufmachen, sagen, dann lasst uns doch lieber proaktiv investieren. Mhm. Dann lasst uns vielleicht mal eine kleine Truppe aufbauen und schauen, wie weit wir damit kommen. Und ich glaube, diese Rechnung, die muss man machen. Man kann nicht einfach sagen, so, und jetzt machen wir noch eine neue Abteilung auf und jetzt machen wir ganz groß eine Kampagne. Man muss immer sagen, was wäre aber, wenn wir es nicht tun? Mhm. Und dann ist wahrscheinlich so ein authentisches, aus sich heraus entwickeltes Employer Branding immer noch die effektivste und effizienteste Maßnahme, um an die zukünftigen Mitarbeitenden zu kommen, beziehungsweise die wir auch halten wollen, eben auch zu halten. Und vielleicht kann ich noch eine Sache erklären. In der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es immer mal wieder Impulse und Initiativen. Also wir haben zum Beispiel aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds der Helmholtz-Gemeinschaft wurde ausgeschrieben, diversitätssensibles Rekrutieren als Maßnahme. Dann konnten wir uns als Zentren mit einem Konzept bewerben, wie wir es machen würden für unser Zentrum. Und die Konzepte, die dann positiv begutachtet wurden, die haben dann einfach mal ein bisschen Geld bekommen für die ersten 3 Jahre, um sowas aufzubauen am Zentrum. Mhm. Dann muss es vom Zentrum selber weitergetragen werden. Ah ja, aber das hilft einem dann auch mal einfach, um überhaupt zu starten. Mhm. Zu sagen, okay, wir haben hier eine Idee, wir schreiben ein Konzept, wir werben mal Geld ein dafür und wenn es dann läuft, dann ist die Akzeptanz da.
Und dann kann man es ja auch wieder empirisch prüfen. Ist es besser und finden wir die richtigen Köpfe und halten wir die dann auch? Insofern finde ich, ist das ein zielgerichteter Weg und damit auch ein sehr strategischer Weg ins Employer Branding hinein. Jetzt sind die einzelnen Institute bei Helmholtz ja sehr unterschiedlich auch in den Missionen, aber auch im Zugang zum Thema Employer Branding und Arbeitgebermarke, vielleicht auch an verschiedenen Zeitpunkten im Prozess. Mhm. Wenn man jetzt mal so schaut, was würden Sie sagen für den Einstieg in das Thema Arbeitgebermarkenkommunikation? Was wären die ersten 3 Schritte, die man gehen sollte, wenn man sich noch ganz am Anfang befindet?
Also man sollte auf jeden Fall mal eine interne Analyse machen, an welcher Stelle tun wir uns besonders schwer, Mitarbeitende zu gewinnen. Wo drückt der Schuh ganz besonders oder wo ist es besonders wichtig, hier mit einer Kommunikation nach außen zu treten? Und dann das, was ich vorhin schon gesagt habe, sich über die eigenen Werte, die eigene Kultur bewusst werden, um dann zu sagen, darauf wollen wir das aufbauen. Das sind Dinge, die kann man mit internen Workshops, glaube ich, ganz gut herausarbeiten.
Ja.
Ja, und dann, meistens hat man ja schon eine Kommunikationsabteilung, dann mit dieser Kommunikationsabteilung gemeinsam überlegen, wie kann eine Personalabteilung sich dieses Thema Kommunikation noch stärker annehmen. Entweder praktisch mit direkter Schützenhilfe der Kommunikation oder man muss natürlich auch sicherlich ein kleines Team aufbauen im Personal und dann aber von Anfang an sagen, arbeitet bitte zusammen, Personal und Kommunikation. Mhm. Ich würde sagen, Der Rest ergibt sich dann schon fast zwangsläufig auf dem weiteren Weg.
Und man ist ja immer, finde ich, bei diesen Bestandsaufnahmen ganz überrascht, wie viele Touchpoints es auch schon gibt in der Kommunikation. Also
genau.
Das ist ja, man startet ja dann doch nie auf der grünen Wiese, sondern bemerkt, dass man schon ganz viel Employer Branding macht und das vielleicht nur nochmal abgleicht oder schärft oder in eine bestimmte Richtung bringt. Wenn man jetzt sozusagen im Prozess steckt und auch schon etwas weiter ist, kommt ja gerade auch bei der Wissenschaft häufig das Thema Evaluation. Mhm. Wie kann man das bewerten? Gibt es da vielleicht auch Tools, die Sie schon verwenden?
Also wenn man es so anfängt, wie ich gerade gesagt habe, dass man im Grunde genommen erstmal eine Analyse hat, wo haben wir einen besonderen Bedarf, wo sind wir noch nicht so gut, wo wollen wir mit Hilfe der Kommunikation besser werden, dann erhebt man ja auch Zahlen. Ein Beispiel, man sagt, im Bereich IT haben wir so und so viele Ausschreibungen, bis wir mal eine Stelle besetzen können. Nur mal, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber so in diese Richtung denkend. Mhm. Oder im Bereich Einkauf haben wir noch einen besonderen Bedarf daran, ein bisschen diverser zu werden im Hinblick auf Geschlecht, Internationalität, alt, jung, was auch immer. Ja, dann sind das erstmal Ziele, die man definiert und sagt, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin? Mhm. Und dann, daraus leiten sich ja die Maßnahmen ab. Und dann muss man sich eine realistische Zeit setzen und sagen, okay, in 2 oder in 3 Jahren wollen wir da sein? Und dann muss man sich in dieser Zeit natürlich dann aber auch wirklich mal diese Evaluation vornehmen und sagen, sind wir so weit gekommen? Oder welche Learnings haben wir auf unterwegs irgendwie auch gemacht und vielleicht müssen wir auch nochmal umsteuern. Man sollte sich schon so ein Ziel setzen und so eine Evaluation und sagen, die Ziele, die wir uns gesteckt haben, die Wege und die Tools, die wir entwickelt haben, sind die auch wirksam oder müssen es jetzt doch andere sein?
Ja, und da schwingt eben genau dieses Individuelle mit, was Sie schon aus der Perspektive Helmholtz, sage ich jetzt mal, für die einzelnen Institute sehen. Aber wenn ich die gesamte Wissenschaftslandschaft mir anschaue und auch TU München in der Zentrallage vergleiche mit einer Hochschule Schmalkalden, also das sind ja auch wieder sehr individuelle Umfelder, Fragestellungen, Zielgruppen. Insofern, ich höre oder ich lese auch so ein bisschen aus dem, was Sie sagen, Employer Branding und Markenentwicklung ist individuell und man sollte sich da auch individuell für die eigene Einrichtung strategische Ziele setzen.
Auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht mit den anderen austauscht, um zu sagen, was hat bei euch besonders gut geklappt oder was macht ihr, was funktioniert nicht. Das sollte man auf jeden Fall machen, aber dann immer wieder zur eigenen Strategie zurückkommen. Und das ist dann bei der TU München sicherlich in der Tat eine ganz andere als der Universität Schmalkalden.
Genau. Und aus Ihrer Erfahrung in der Wirtschaft, kann man da Dinge übertragen aus dem Employer Branding von Unternehmen?
Die professionelle Art und Weise der Kommunikation, das Abgestimmte, das ist, glaube ich, in der Wirtschaft oder in einer akademischen Einrichtung, das sollte gar nicht so unterschiedlich sein. Also dieser strategische Ansatz. Die Maßnahmen sind dann natürlich unterschiedliche. Mhm. Also während ich jetzt vielleicht in einem Unternehmen frei bin zu sagen, ich finde keine Auszubildenden mehr, also locke ich sie mit Benzingutscheinen und kommuniziere das nach außen. Das können wir nicht. Dafür können wir vielleicht irgendwelche anderen spannenden Sachen machen und sagen, wenn du bei uns eine Ausbildung machst, dann hast du die Chance, mit Erasmus Plus einen Teil deiner Ausbildung im europäischen Ausland zu verbringen. Ich glaube, der strategische Ansatz, der ist gar nicht so unterschiedlich, aber die Maßnahmen, die Tools, die sind eigentlich das, was uns vermutlich unterscheidet.
Ja, ich finde, das ist ein guter Gedanke und das unterscheidet auch innerhalb der Wissenschaft wieder einzelne Einrichtungen voneinander.
Ja, ganz egal, ob jetzt ein Helmholtz-Zentrum oder Max-Planck-Institut oder Universität, groß oder klein, jede Einrichtung hat ja die Chance, was herauszuarbeiten, zu sagen, da sind wir besonders, das macht uns aus, darauf sind wir stolz. Und das dann auch authentisch nach außen zu tragen. Und dann zieht man ja genau die an, die sagen, ja, genau, das ist mein Ding. Ja, da gibt's ja nicht, die eine Sache ist nur gut und die andere ist nur schlecht, sondern man muss ja jeweils diejenigen finden, die zu einem passen. Bei aller Diversität, die wir wollen, ja, aber trotzdem, die so praktisch ähnlich ticken oder ähnlich viel Spaß daran haben, an dieser gemeinsamen Sache zu arbeiten.
Ich glaube, das ist fast ein schönes Schlusswort, weil das die Strategie in a nutshell ist, zu sagen, finde diejenigen, die zu dir passen und den kulturellen Fit mit deiner Einrichtung mitbringen. Und das eben möglichst strategisch und mit den Maßnahmen, die dann jeweils zur eigenen Institution passen. Eine Frage möchte ich aber noch stellen jetzt zum Ende hin, nämlich es geht darum, einmal zu träumen. Also sich von allen Ressourcen, Engpässen, die es so im Alltag gibt oder Limitationen, sei es gesetzlich oder sei es finanziell, zeitlich. Also alle Ressourcenengpässe mal über Bord zu werfen und zu sagen, wenn man das alles nicht hätte, was würde man für das Thema Wissenschaftskommunikation und jetzt würde ich es etwas auch nochmal auf das Thema vielleicht Arbeitgebermarkenkommunikation bringen, was würden Sie gerne umsetzen?
Ja, also wenn ich jetzt nochmal zusätzlich Geld hätte oder mir das jetzt irgendwie freischaufen würde, ich glaube, was ich gerne etablieren würde, wäre so ein ganz sehr attraktiver, schlagkräftiger Social Media Hub. So als erste öffentliche Anlaufstelle. Das geht dann vor allem erstmal in die Wissenschaftskommunikation für faktisch richtige Informationen, was man aber dann eben auch ja gleichzeitig wieder auf das ganze Thema Employer Branding einzahlt. Aber wirklich da so eine zentrale Stelle zu haben, die ja auch gut ausgestattet ist, weil es gibt so viele Fragen und wir schaffen es auch immer nur, einen Bruchteil davon zu beantworten. Also da würde ich, glaube ich, mein Geld reingeben und meine Ressourcen.
Ja, spannend. Schöne Idee. Da wäre ich gespannt, wie das aussieht und wie sich das dann auch auswirkt. Vielleicht schaffen wir es ja in ein paar Jahren mal zu gucken, was aus dem Employer Branding geworden ist. Ich sage an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für die Impulse.
Und ich danke Ihnen für die tollen Fragen.
Auch für das gute Gespräch.
Ja.
Und Feedback, Fragen, Themenvorschläge unserer HörerInnen. Das bleibt natürlich wie gehabt. Wir freuen uns darüber sehr, auch in dieser Staffel. Unsere E-Mail-Adresse bleibt wiscom@zeit.de. Da freuen wir uns und haben uns auch noch eine Kleinigkeit überlegt. Zum Start in diese neue Staffel verlosen wir 3 kleine Überraschungspakete unter allen Feedback-Einreichungen, die uns so erreichen. Also, wir freuen uns sehr. Ich sage, Frau Dr. Helling-Mögen, schön, dass Sie da waren und ich freue mich sehr auf auch den zukünftigen Austausch zu dem Thema. Wünsche alles Gute. Und dann freue ich mich drauf, wenn es wieder heißt, Zeit für Wiscom.